Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Ökologische Themen drängen auch immer mehr in die Geisteswissenschaften. Um Pflanzen geht es längst nicht nur in der Biologie. Archäologen etwa weisen die Zerstörung der Natur in der Antike nach. Historiker diskutieren frühere Klimakrisen. An manchen Universitäten kann man bereits einen Master in Environmental Humanities, ökologischen Geisteswissenschaften, machen. Andere bieten Kurse in Kulturökologie und Eco-Criticism an. Kürzlich haben die Literaturwissenschaftlerinnen Urte Stobbe und Bärbeli Wanning von der Universität Siegen ein Buch über Plant Studies herausgegeben. Mit ihnen habe ich über Pflanzenstudien in den Kulturwissenschaften gesprochen. Urte Stobbe.
Die Historiker beschäftigen sich mit umwelthistorischen Fragen. Wir als Literatur- und Kulturwissenschaftler und Kulturwissenschaftlerinnen, wir beschäftigen uns eben mit der Frage, wie über Pflanzen gedacht wird, welche Wissensbestände im Medium der Literatur kursieren, neu gedacht werden, vielleicht auch Wissensbestände Niederschlag finden in der Literatur, die nicht zum dominanten Wissensdiskurs gehören. Und in dem Fall ist es dann eben ein sehr ertragreiches Forschungsfeld, weil es uns auf die Art und Weise auch möglich ist, den Fokus darauf zu lenken, dass man das dominante Mensch-Natur- oder Mensch-Pflanze- oder Mensch-Tier-Verhältnis neu und anders zu denken.
Frau Wanning, was lerne ich denn aus Plant Studies?
Was wir daraus lernen können, ist eben, dass wir die Pflanzen stärker als Mitlebewesen denken müssen, denn als Gebrauchsgegenstände oder meinetwegen nur für unsere Ernährung notwendig. Sie sind ja sogar auch für unsere Luft notwendig. Das heißt, durch diese geballten Krisen, die im Klimabereich zusammenkommen, in Bezug auf nachhaltige Entwicklung, zum Beispiel in Sachen Ernährung, in Sachen Mobilität, aus Pflanzen wird auch Kraftstoff hergestellt, in Sachen Bau, in Sachen Kleidung, alle diese Punkte spielen Pflanzen mit rein. Und das wird jetzt aus den Plant-Studies aufgrund der kulturellen Übermittlung, wie wir über Pflanzen bisher gedacht haben, nochmal neu gelesen.
Auf den ersten Blick würde man ja meinen, Natur steht in der Literatur für die Idylle. Bäume verkörpern eine heile Welt. Oder steckt da vielleicht doch noch ein bisschen mehr dahinter?
Ja, es gibt zum Beispiel Pflanzen, die stehen jetzt nicht symbolisch oder drücken jetzt so, sagen wir mal, Wohlfühlatmosphäre aus, sondern die treten in Erzähltexten als handelnde Figuren auf. Prominent ist da zum Beispiel die Alraune. Da gibt es schon im 19. Jahrhundert Märchen, in denen die Alraune sozusagen wie eine menschliche Figur in Geschichten auftritt. Und in der Kinder- und Jugendliteratur ist das jetzt geradezu der Trend. Das heißt, die Pflanze kann, in diesem Beispiel wäre es ein Baum, in dem Roman Der Baum der Wünsche. Da wäre es ein Baum, der berichtet aus seinem Leben, ist über 200 Jahre alt, steht immer an derselben Stelle und kann natürlich ganz anders etwas erzählen als eine Tierfigur. Der Baum kann dafür nicht weg und kann sich selbst als handelndes Wesen, das an einer Stelle steht, sehen. Das bedeutet für die Kinder und Jugendlichen, die das lesen, sie können sich mit dem Baum identifizieren, sie können dessen Perspektive einnehmen. Der Baum spricht auch zu den Tieren, die zum Beispiel auf ihm wohnen, weil er ja zugleich auch ein Ökotop ist. Und diese ganze Perspektivierung aus der Sicht des Baumes, dass der quasi spricht, bietet ein Wissen, gerade für Kinder und Jugendliche, das sie aus einem Sach- und Informationstext so nicht bekommen könnten.
Haben Sie noch ein Beispiel, Frau Stobbe? Vielleicht auch eins aus etwas älterer Literatur?
Für das 19. Jahrhundert wären zwei Autoren ganz zentral. Das ist einmal Stifter, da wäre an den Text Der Hochwald zu denken, also ein ganz kanonischer Text des Forschungsfeldes letztlich, und Gottfried Kellers Das verlorene Lachen. Auch das ist ein zentraler Text, wo eben ein Protagonist sich dafür einsetzt, dass eine jahrhundertealte Eiche nicht gefällt werden soll. Aus ökonomischen Gründen musste er dann letztendlich doch der Fällung zustimmen. Gleichwohl zeigt sich, dass mit dem Verlust dieses Baumes eben das Lachen aus seinem Leben verschwindet und auch die Beziehung zu seiner Partnerin erst dann wieder gut werden kann, nachdem aufgeforstet worden ist.
Kann man denn noch einen Schritt weitergehen? Frau Wanning, können Pflanzen nicht nur Inhalt von Literatur sein, sondern möglicherweise auch die Methode des Schreibens beeinflussen?
Ja, die liefern auch besonders ein Vorbild, gerade Bäume, für die Methodologie des Schreibens. Wenn man sich vorstellt, dass zum Beispiel nicht lineares Schreiben, also Schreiben mit Geschichten, die sich in diese oder jene Richtung entwickeln, können, nach dem Beispiel des Rhizoms, also der Wurzel einer Pflanze ist. Die Pflanzenwurzel hat ja vielfältige Verbindungen in alle Richtungen und hängt so zusammen. Und das nennt man dann ja auch rhizomatisches Erzählen. Das ist besonders jetzt in interaktiven Darstellungsformen häufiger zu finden. Da gibt es verschiedene Geschichten, die auf diese Weise erzählt werden. Und ein weiteres wichtiges Element wäre auch, dass die Sachinformationsebene über Pflanzen und die fiktionale Ebene über Pflanzen in manchen Kinder- und Jugendbüchern übereinander wachsen. Dass wir also das Kindergartenbuch zum Beispiel erleben wir aus der Perspektive einer Figur, die die Pflanzen hegt und pflegt. Und das nennt man dann in der Wissenschaft der sogenannte Care-Ansatz. Also man muss sich um die Pflanzen kümmern und zwar mehr als ihnen nur einen Zugang zu Wasser und Luft oder Licht zu geben. Und dieser Plant-Care-Ansatz beeinflusst auch die literarische Darstellung und da sprechen ja besonders Kinder darauf an.
Der Aufsatzband Literaturen und Kulturen des Vegetabilen, Plant Studies, kulturwissenschaftliche Pflanzenforschung, ist im Peter Lang Verlag erschienen und kostet 70 €.